Hallo Leute, der Konfirmator meldet sich mal wieder mit seinem Podcast Nicht mit ohne Senf. In Merdingen aus betrachte ich das Zeitgeschehen philosophisch und bibelkritisch. Würzig, witzig, scharf und schonungslos. Heute haben wir ein besonderes Thema auf dem Programm. Auch meine Frau ist wieder mit dabei.
Worüber denken wir heute nach?
Es geht um die Bibel. Bibel, dir deine Meinung. Das ist kein Fehler, sondern bewusst so gesetzt. Bibel, dir deine Meinung über die Erdanziehung Gottes.
Also, ich weiß jetzt von der Bibel, dass sie ein Buch mit 66 Büchern ist.
Eine Bibliothek.
Das Buch, ein Buch der Superlative, dass sie meist verkauft und meist übersetzt ist. Aber wo kommt sie eigentlich her?
Ihre Herkunft ist verbunden mit ihrem Geheimnis. Ihre Herkunft ist in der Perspektive des christlichen Glaubens eine besondere Eigenschaft Gottes. Seine Bodenschwere, seine Erdanziehung, hebräisch interessanterweise als Herrlichkeit bezeichnet.
Sie ist ja verwunderlich und herrlich zugleich.
Dass es Gott schon immer offenbar zu uns auf die Erde zieht und dieser in Jesus Christus heruntergekommene Gott ist erreichbar und zugänglich in einem in Raum und Zeit herabgelassenen, das heißt zunächst ganz und gar menschlichen Buch, ursprünglich in hebräischer, aramäischer und griechischer Sprache geschrieben.
Geografisch betrachtet kommt die Bibel aus Vorderasien
und dem östlichen Mittelmeerraum der Antike und einer für viele Fremden fernen Lebenswelt.
Ja, historisch spielen die biblischen Geschichten zum Beispiel im Ägypten von Pharao Ramses II.,
im Assyrien von König Tiglath-Pileser III., den man nicht unbedingt kennen muss.
In Babylon des Großkönigs Nebukadnezar II., sehr bekannt.
In Persien des Herrschers Kyros.
Und dann in Griechenland des Welteroberers Alexander des Großen. Und schließlich?
Auch im Rom von Diktator Cäsar und Kaiser Nero.
Inhaltlich umfasst die Bibel wie kein anderes Buch die gesamte Weltzeit.
Prähistorisch vom Anfang und prophetisch bis zum Ende der Welt. Und die Hauptdarsteller in diesem biblischen Drama, wer sind die?
Ja, also sie treten so im Abstand von ungefähr 500 Jahren auf. Und wir fangen mal an mit Abraham, circa 2000 vor Christus.
Dann Mose, 1500 vor Christus.
Dann David, 1000 vor Christus ungefähr.
Und das Ende des Alten Testaments markiert ja dann der Untergang des Volkes Israel ca. 500 vor Christus.
Und mit Jesus beginnt dann wieder ein halbes Jahrtausend später die Zeit des Neuen Testaments.
Aber die Bibel kommt nicht nur in verhüllter Herrlichkeit als Menschenwort daher,
sondern auch als Gotteswort, als Zeugnis der Gotteserfahrung.
Von Gottes Geist inspirierte Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben.
Gotteserfahrung ist bis heute die Absicht der Bibel. Sie will nicht nur über Gott informieren. Ihre Leser sollen nicht nur etwas von ihm wissen. Die Bibel will auch auf sie und an ihnen wirken. Das ist ihr Geheimnis, das sich erschließt, wenn in der Bibel Gotteswort und Menschenwort nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Ich verstehe, dann kann das Wort den Geist und der Geist das Wort bringen.
Wie liest man jetzt die Bibel mit Gewinn?
Am besten regelmäßig und planmäßig. Wenn nötig, mit Erläuterungen und Kommentaren. Vor allem mit guten Bibellesefragen.
Zum Beispiel?
Welche Bitte äußere ich?
Welchem Irrtum widerstehe ich?
Welchem Beispiel folge ich?
Welche Eigenschaft bearbeite ich?
Welches Lob singe ich?
Welche Lehre studiere ich?
Welche Ermahnung beherzige ich?
Welche Sünde bekenne ich?
Welcher Einladung folge ich? Das ist ein Akronym. Die Anfangsbuchstaben unserer Aufzählung ergeben wieder das Wort Bibel lese.
Und dann unbedingt auch mit Zeitplan.
Die Zeit der Bibel ist immer jetzt. Und wer die Bibel befragt, bleibt nicht ohne Antwort.
Aber er wird auch von ihr befragt. Denn ihr Autor und Autor ist selbst immer zugegen, wenn sie gelesen wird.
Ihre Texte lassen sich gut visualisieren, nachspielen und nacherzählen.
Aber man kann sie auch unterschiedlich betonen oder einfach einmal mit dem eigenen eingesetzten Namen ausprobieren.
Am fruchtbarsten wird die Bibel wahrscheinlich gelesen wie ein Kochbuch. Mit einer klaren, machbaren und kontrollierbaren Anwendung und Reaktion auf ihr immer mitgemeintes
Man nehme und tue.
Das war jetzt unser erster Punkt. Herkunft und Geheimnis der Bibel, die Erdanziehung Gottes.
Jetzt
kommt ein zweiter Gedanke.
Beschäftigen wir uns mit der Annäherung des Lesers. Also da geht es um die Ankunft und das Verständnis der Bibel.
Ja, wie landet sie bei mir? Wie kann ich begreifen, was sie meint? Die Bibel hat ihren Lesern einiges zu bieten.
Da sind die Geschichten,
Gerichte,
Gesichte,
Geist,
Götzen,
Gebete,
Gebote,
Gefühle,
Kriege und Kämpfe,
Katastrophen und Klagen,
Kraft, Tod und Teufel,
Tränen, Trost,
Wahrheit und Weisheit,
Wunder, Ängste,
Auszüge, Antworten,
Auferstehungen, Prophetie,
Passion und Poesie,
Riesen,
Reisen, Rettung und so weiter.
Eingeteilt ist die Bibel in ein AT und ein NT.
Also ein Altes Testament und ein Neues Testament mit dem Schema von Verheißung und Erfüllung. Das heißt, Gott hält seine Versprechen.
Das ist die These. Und das soll man jetzt und kann man geschichtlich und persönlich überprüfen.
Neben Jesus, dem Heil der Welt, als zentralem roten Faden und als Mittellinie ziehen sich vier weitere rote Fäden quer durch die Bibel.
Es ist sehr erstaunlich, dass die Bibel mehrere rote Fäden hat, wo sie doch eigentlich eine Bibliothek ist. Was sind diese Fäden?
Das ist einmal der erste, ist einmal der Adamsfaden, also Adam, so ist der Mensch.
Aha, das ist die Überschrift für ein ganzes Thema. Da geht es um den Menschen, wie er eben so ist.
Genau, und dann der zweite Faden ist der Israel-Faden. Da geht es um die Geschichte Israels als Gottes erwähltes Volk.
Was kommt dann noch?
Der Gemeindefaden, das ist die verheißene Gemeinde Jesu als Gottes Volk aus allen Völkern.
Und dann noch einen roten Faden?
Das ist dann der Vollendungsfaden, die Wiederkunft Christi.
Am Tag des Herrn.
Am jüngsten Tag.
Jetzt kommen wir zu etwas Schwierigem, nämlich der Tatsache, dass es einen Originaltext der Bibel nicht mehr gibt.
Und deswegen musste man erst einmal einen Grundtext erstellen.
Dafür standen einige sogar vollständige Abschriften. Das ist jetzt das, was wichtig ist für die Entstehung auch der Bibel. Abschriften wie der Codex Vaticanus oder der Codex Sinaiticus bereits aus dem 4. Jahrhundert nach Christus zur Verfügung.
Und das älteste Fundstück für das Neue Testament ist doch das Johannesfragment, der Papyrus P52.
Mit ein bisschen Text vom Evangelisten Johannes und einem sensationell kurzen Abstand vom Original von nur circa 40 Jahren.
Die Textfindung glich einem Puzzlespiel.
Tausende
unterschiedlich alter und guter Abschriften mussten entziffert und verglichen werden.
Was hat man dann eingebaut in das sogenannte Endprodukt des Grundtextes?
jeweils die ältere, die schwierigere, weil nicht geglättete Variante und die Lesart, die die Entstehung einer anderen am besten erklärt, also zum Beispiel als Hör- oder Abschreibfehler.
Ja, wenn was verrutscht ist beim Abschreiben.
Und so konnte ein sehr zuverlässiger, dem Urtext sehr nahe Grundtext rekonstruiert werden.
Wie exakt Bibeltexte im Judentum überliefert wurden, haben ja dann, wenn ich es recht weiß, 1947 auch Funde von Schriftrollen in Höhlen bei Qumran am Toten Meer gezeigt.
Genau, eine ins zweite Jahrhundert vor Christus datierte Rolle mit dem Propheten Jesaja aus Höhle A zum Beispiel war mit der bisher verwendeten, gut 1000 Jahre jüngeren Schriftrolle völlig unerwartet praktisch identisch.
Zwar rankten sich um die zögerliche Veröffentlichung der Schriftrollen aus Qumran auch bald Verschwörungstheorien, die haben nicht weitergemacht, die sind nicht vorwärts gekommen, angeblich wegen eines für die Kirchen brisanten Inhaltes.
Die sind aber alle gescheitert an der Datierung der Funde in die vorchristliche Zeit.
Also haltlose Vorwürfe.
Ja.
Für das Alte Testament bereits im 1. Jahrhundert nach Christus, für das Neue Testament im 4. Jahrhundert nach Christus, hat sich dann eine Leseliste mit diesen schon erwähnten insgesamt 66 Titeln herauskristallisiert.
Die gilt ja jetzt, also bis heute, den Gläubigen als Kanon, als verbindliche Richtschnur sozusagen.
Der Grund dafür waren immer mehr Irrlehrer in der alten Kirche, die heilige Schriften fälschten, zitierten, wie sie wollten. Und das hatte die Schließung des Kanons notwendig gemacht. Nur authentische, apostolische Schriften, die direkt oder indirekt auf Augenzeugen, insbesondere die Jünger von Jesus zurückzuführen waren, und energetische Schriften mit Wirkung auf die Gemeinden bei der Lesung im Gottesdienst, die schafften es auf die Liste. Nur 20% davon umstritten, zum Beispiel die Offenbarung des Johannes.
Der Kanon des Neuen Testaments wurde aber genau genommen durch diese Liste nicht hergestellt, oder? Sondern lediglich festgestellt.
Genau. Die Kirche hat ihm die Gültigkeit nicht zuerkannt, sondern hat seine bereits von Jesus verliehene, von Anfang an bestehende Autorität anerkannt.
Heute gibt es jetzt lediglich funktionale Unterschiede zwischen Bibelausgaben.
Es gibt verschiedene Übersetzungen, meinst du wohl, in ein und derselben Sprache?
Das ist ja kein Widerspruch. Bibelübersetzer nehmen vielmehr zum besseren Verständnis bei ihren Zielgruppen und zum Vergleich von umstrittenen Formulierungen auf die Bedürfnisse der Leser Rücksicht.
Wie schon Martin Luther gesagt hat, dem Volk dabei aufs Maul schauen. Wir haben von der Herkunft und dem Geheimnis der Bibel, von ihrer Ankunft und ihrem Verständnis gesprochen und kommen jetzt noch zur Auskunft und dem Verhältnis zur Bibel. Bibellesern wird ja das Verständnis von Bibeltexten nicht immer leicht gemacht.
Viele, auch sehr widersprüchliche Auslegungen geben manchmal wenig Auskunft und stiften so viel Verwirrung.
Dabei sind Auslegungen ja nicht beliebig, sondern müssen wie sonst auch mit dem Text begründet werden können.
Sonst ist schlicht zu fragen, wo steht das?
Da gibt es jetzt die sogenannte historisch-kritische Methode, die untersucht bei Bibeltexten vornehmlich den Einfluss von Quellen, dann ihren Sitz im Leben und schließlich ihre redaktionelle Überarbeitung.
Und dann die historisch-biblische Methode. Die achtet bei ihrem geschichtlichen Ansatz auf Bibeltreue.
Und neben dem großen zeitlichen Abstand erschweren besonders unterschiedliche Denkvoraussetzungen das Verständnis der Bibel.
Da kommt jetzt die Aufklärung ins Spiel. Sie hat rationalistische Vorurteile kultiviert.
Ihre Philosophen wollten nichts Einmaliges gelten lassen, sondern nur das, was einen Bezug und einen Beleg sowie einen Grund und eine Ursache in der Welt aufweist. Dieses enge Weltbild als einer geschlossenen, rein diesseitigen Wirklichkeit ist aber mittlerweile überholt.
Es hat aber zu einer verhängnisvollen Kritik an der Bibel, vor allem an ihren Wundergeschichten, geführt.
Der Bibel wurde dann ihre Übernatürlichkeit entzogen.
Die Bibelkritiker erlauben mir zwar weiter von Gott zu sprechen, aber nur im übertragenen, uneigentlichen Sinn, also nur quasi symbolisch, bildlich, als Metapher.
Aber wenn es nicht so war, wie es geschrieben steht, warum dann noch davon berichten? Die bibeltreue Gegenposition ergibt sich aus der fundamentalistischen Prämisse: Wahrsein bedeutet immer stimmen. Weil die Bibel vollkommen und irrtumslos sein muss, darum ist sie es auch.
Ja, und mit diesem mathematischen Wahrheitsverständnis wird Glauben und Denken auch nicht richtig, nämlich zusammen und auseinandergehalten, sondern die Menschlichkeit der Bibel gerät ins Hintertreffen.
Bei der Beschäftigung mit der Bibel ist jede stolze Überheblichkeit und Sicherheit fehl am Platz.
Nur so bleibt sie auch spannend, denn niemand kann die ganze Wirklichkeit erkennen, sondern immer nur den eigenen Ausschnitt davon.
Auch die Suche nach einem sogenannten Kanon im Kanon, vergleichbar einem Skalpell, das einen auch heute noch zumutbaren Kern der Bibel aus den angeblich unerheblichen Schalen der Bibel herauslöst, führt nur zu neuen Streitigkeiten und landet in einem Zirkelschluss. Es wird bereits vorausgesetzt, was eigentlich noch zu erweisen wäre. Aus der Bibel soll eine ordnende Mitte zum Filtern gefiltert werden. Das Überzeitliche und das Zeitbedingte in der Bibel lassen sich nicht so trennen, dass alle Zumutungen schlüssig dadurch verschwinden.
Und jetzt, wenn nur der Kern gilt und zeitgemäße Schalen aber zu vernachlässigen sind, dann bleibt doch die Frage, wie dieser Ausschuss überhaupt in die Bibel hineingekommen ist. Ein Kanon im Kanon lässt sich nicht verallgemeinern.
Am ehesten vielleicht noch der wenigstens nicht Bibelfremde von Martin Luther: Es gilt,
was Christus treibt.
Manchmal wird die Bibel aber auch ganz bewusst voreingenommen ausgelegt. Zum Beispiel durch eine
feministische, tiefenpsychologische
oder auch durch eine sozialkritische Brille betrachtet.
Texten, die Vertrauen erwecken wollen, begegnet man aber am besten auch mit Vertrauen.
Misstrauen kann Bibeltexte nicht wirklich erklären, sondern nur zerklären.
Der erfolgreichste Zugang und Schlüssel zur Bibel ist demnach die Demut, die der Demut bei der Herablassung Gottes in Jesus Christus und in seinem Wort entspricht.
Also, dann könnte man so sagen, Bibelversteher stehen nicht besserwisserisch über oder hinter dem Text, etwa mit ihren oft reinen Vermutungen zu seiner Entstehungsgeschichte,
sondern als Angesprochene vom Text unter ihm, als Betroffene vor ihm, als Beteiligte und Verwickelte sogar in ihm, dann nämlich, wenn ihnen plötzlich überraschend vorkommt,
dass sie in ihm vorkommen. Und natürlich gibt es auch schwierige Fragen und echte Probleme in der Bibel, zum Beispiel ethische Positionen,
Frauenfeindlichkeit,
Gewalt,
dann Zahlenangaben,
schwierige Themen wie Prädestination oder Theodizee.
Das wäre, warum lässt Gott Leid zu?
Weil der Mensch eben so ist, wie er ist, wird in der Bibel viel Schlimmes beschrieben.
Aber dadurch ist es ja nicht gleich auch schon vorgeschrieben.
Anstößiges muss jetzt auch nicht unbedingt mit Gewalt hingebogen und harmonisiert werden.
Einiges erklärt sich mit dem Fortschritt der Offenbarung, was das Neue Testament aus dem Alten Testament nicht mitnimmt und wiederholt, wie zum Beispiel Opferungen, gilt als überholt.
Anders wird verständlich, wenn man die Bibel mit ihren hellen Stellen die dunklen Stellen beleuchten, die Bibel also sich selbst auslegen lässt.
Und manches muss bis zum jüngsten Tag offen bleiben.